Also wenn man jetzt so hört und liest und sieht, was es überall für Pläne gibt, wo noch mehr und so digitalisiert werden soll nach der Erfahrung, oder wenn man auch sieht, wie allgemeinbildende Schulen jetzt an das Thema rangeworfen worden sind. Und wir merken dann wieder, dass wir hier Eltern haben, deren Kinder plötzlich über Plattformen lernen sollen, die weder die Kinder noch die Eltern beherrschen. Also das bleibt ja nicht begrenzt auf eine Gruppe, ne? Das müssen die Eltern dann auch irgendwie ein bisschen mit begleiten können, oder sie wollen es auch gerne natürlich. Und je stärker diese Digitalisierung voranschreitet, desto wichtiger ist das Thema, dass die Leute zum einen die Technik zur Verfügung haben und auch Internet zu Hause haben können und auch eben damit umgehen können.
Naja, das gerade bei Erwachsenen, das ist ja nicht nur, dass sie für sich selber lernen, sondern ja, wenn sie in einer Verantwortungsposition für Kinder sind, dann müssen sie da in dem Bereich ja auch einfach lernen und Bescheid wissen, ne? Durch den Lockdown im März 2020 stand die Welt auf einmal still und gleichzeitig auf dem Kopf. Schnell mussten alternative, oft digitale Angebote gefunden werden. Arbeitnehmende, für die es möglich war, gingen ins Homeoffice. Schulpflichtige Personen wurden via Homeschooling beschult. Das funktionierte und funktioniert mal mehr, mal weniger gut und ist nicht zuletzt abhängig von engagiertem Lehrpersonal, schnellem Umdenken und Agieren sowie Ressourcen, die zur Verfügung stehen. Doch wie hat sich eigentlich die Bildungsarbeit für Erwachsene, speziell im Bereich der Grundbildungsarbeit, seitdem verändert? Wie gestalten kursleitende Grundbildungsangebote aus der Distanz? Und welche Möglichkeiten gibt es und wo liegen vielleicht auch die Grenzen? Wie lernen Lernende unter diesen Voraussetzungen? In dieser Folge will ich mit Ihnen Antworten darauf finden und habe mir daher unterschiedliche AkteurInnen eingeladen. Diese stellen sich gleich selbst vor. Angetroffen habe ich sie am heimischen Arbeitsplatz, manche schon wieder im Büro, und das hat mitunter auch ein bisschen Einfluss auf die Tonqualität. Darauf bitte ich Rücksicht zu nehmen. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge des E-Video-Podcasts Grundbildung hören. Diesmal zum Thema, wie gelingt Grundbildungslernen in der Distanz? Grundbildung hören ist Ihr Podcast zu aktuellen Entwicklungen im Bereich der Grundbildung in einer immer stärker digitalisierten Welt. In unseren Podcast-Folgen dreht sich alles um die Themen Grundbildung im Betrieb, Digitalisierung, E-Learning, Blended Learning und Weiterbildung. Ich bin Kirsten Mengewein und Teil des Teams von eVideo Transfer 2. Ein Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Ihr digitales Lerninstrument zur arbeitsorientierten Verbesserung von Grundkompetenzen.
Also, mein Name ist Maria Schulze. Ich bin Projektleiterin des Projektes GroBISO. Das ist ein Projekt der Volkshochschule Potsdam. Und GroBISO steht für Grundbildung im Sozialraum. Also ich bin dort die Projektleiterin und kümmere mich vor allen Dingen um ja, den geregelten Ablauf des Projektes, dass alles seine Richtigkeit hat, schreibe Berichte und bin auch dabei in den Lerncafés. Also wir kümmern uns vor allen Dingen um Leute, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben und haben so offene, kostenlose Lerncafés dort etabliert in dem Sozialraum, also ein Stadtteil in Potsdam, der so ein bisschen Brennpunkt auch ist, ne?
Ja, ich bin Christine Biskamp. Ich arbeite beim freien Bildungsträger COM GmbH in Hamburg und bin dort angestellt als Projektleiterin für das Lebensweltprojekt Neustart St. Pauli, das im Rahmen der Alpha-Dekade läuft.
Ja, mein Name ist Carsten Flick. Ich arbeite für Hermes Fulfillment. Wir sind eine Tochtergesellschaft der Otto-Gruppe und sind zuständig für die Bearbeitung von retournierten Bekleidungen.
Mein Name ist Simone Schmidt, ich komme aus Prenzlau. Ich bin momentan als Mitarbeiterin im Grundbildungszentrum tätig, Grundbildungszentrum Uckermark, was eben uckermarkweit agiert. Und ich bin da für alles Mögliche zuständig, sage ich mal, in dieser Position. Betreue ich zum Beispiel Lerncafés. Ich versuche so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit zu machen, Kontakt mit anderen Grundbildungszentren. Und zusätzlich bin ich noch als Dozentin tätig in der Volkshochschule in Prenzlau.
Ich bin Maike Merten. Ich arbeite bei Arbeit und Leben in Hamburg. Ich arbeite da als Bildungsreferentin und bin tätig in dem Grundbildungsprojekt Basiscom Plus. Wir bieten Qualifizierung für Beschäftigte am Arbeitsplatz an. Das machen wir in Einzelcoachings oder in kleinen Gruppen zu allen möglichen Grundbildungsthemen, also zum Thema Lesen und Schreiben, Umgang mit digitalen Medien, soziale Kompetenzen bis zu auch Basiskenntnisse Englisch zum Beispiel. Darüber hinaus beraten wir Betriebe, wie sie im Betrieb Grundbildung auch verankern können, damit das auch sozusagen, wenn wir wieder draußen sind, nachhaltig im Betrieb dann bleibt.
Mein Name ist Katrin Wartenberg und ich bin Projektmitarbeiterin in der Volkshochschule im Bildungsforum Potsdam und ich leite dort das Projekt Grundbildungszentrum. Wir sind insgesamt 7 Grundbildungszentren im Land Brandenburg. Und unsere Aufgaben sind ganz ähnlich. Wir machen Öffentlichkeitsarbeit und Netzwerkarbeit für Menschen mit Grundbildungsbedarf und bieten auch niedrigschwellige Lernangebote an.
Als nächstes wollte ich wissen, wie die KollegInnen in der akuten Lockdown-Phase beziehungsweise auch jetzt ihre Grundbildungsangebote gestalten.
Also in der akuten Lockdown-Phase, die ja sehr plötzlich kam, also die Volkshochschule wurde am 13. März, das weiß ich noch, geschlossen. Das war nämlich ein Freitag der 13., ein dunkler Tag für uns. Und ja, damit war alles zu und wir mussten uns auch erstmal selber finden, wie wir das machen mit unseren Lernenden und haben dann ja erstmal über die sozialen Medien natürlich geschrieben, dass wir geschlossen haben, haben auch alle angerufen und Bescheid gesagt und haben dann halt angefangen, andere Angebote zu machen. Das waren ganz verschiedene. Also manche Leute haben gesagt, ja, ruft uns doch an und wir reden einfach ein bisschen. Das haben wir dann auch gemacht, beziehungsweise die Leute haben uns auch angerufen und gefragt, wie es uns geht und ob alles okay ist bei uns. Das war natürlich sehr rührend. Auf der anderen Seite haben wir den Menschen Material nach Hause geschickt zum Lesen und Schreiben üben und haben das zum Teil persönlich ausgetragen, beziehungsweise mit der Post geschickt. Die konnten das bearbeiten und haben uns das dann entweder über Handy oder sowas eingescannt oder abfotografiert und uns zurückgeschickt oder per Post zurückgeschickt. Ja, also das hat ganz gut geklappt. Einige wenige haben wir geschafft, in die Volkshochschul-Cloud zu bekommen, weil es eben doch nicht sehr niedrigschwellig ist, da reinzukommen, sondern man muss sich anmelden und muss dann so verschiedene Pfade folgen und sich in der Gruppe anmelden und so weiter. Also das war nicht einfach. Ja, also das waren vor allen Dingen die Sachen, die wir gemacht haben. Und jetzt ist es so, dass wir wieder angefangen haben, allerdings 1:1. Das heißt, eine meiner pädagogischen Kolleginnen, ich habe 2 Kolleginnen, die machen die pädagogische Arbeit, die treffen sich also 1:1 mit den Lernenden und ja, versuchen da jetzt sozusagen wieder einzusteigen.
Als klar war, dass wir keine Präsenzunterrichte und Präsenzangebote mehr machen können, haben wir zuerst Kontakt aufgenommen mit unseren Teilnehmenden per Telefon, um abzufragen, wie die Bedingungen bei Ihnen vor Ort sind, wie viel Zeit haben die noch zur Verfügung, wie viel Raum, welche Technik. Und dann haben wir versucht, mit jeder einzelnen Teilnehmerin und jedem Teilnehmer einen Weg zu entwickeln, wie das Weiterlernen von zu Hause aus und über Distanz funktionieren kann.
Ja, also wir haben an der Volkshochschule insgesamt 25 Lernende in Lese- und Schreibkursen. Und das war natürlich besonders herausfordernd, in der Lockdown-Phase den Kontakt mit den Lernenden zu halten. Wir haben das so gelöst, dass wir Kontakt per Telefon aufgenommen haben und Arbeitsblätter zusammengestellt haben. Wir arbeiten sowieso immer individuell. Das war nicht das Problematische, aber das Zuschicken der Arbeitsblätter, dann das Nachtelefonieren und das Besprechen der Arbeitsblätter, das war natürlich ganz schön schwierig gewesen. Wir haben auch versucht, mit einigen Lernenden Kontakt per Videokonferenz aufzunehmen. Das hat nur mit ganz wenigen gut geklappt. Das liegt vor allem daran, dass man sich für diese Videokonferenz registrieren musste, und zwar auf der VHS Cloud. Das ist die Lernplattform aller Volkshochschulen. Das ist ein ganz tolles Tool, aber es ist halt nicht barrierearm. Also es ist gerade für unsere Lernenden wirklich sehr schwierig, sich da alleine erstmal zu registrieren und dann noch den richtigen Kurs zu finden und dann auch noch in die Videokonferenz zu kommen. Ansonsten ist natürlich das Arbeiten in einer Videokonferenz das Beste, weil man sich da auch sieht und man kann ja auch die Aufgaben dann sehen und gleich korrigieren. Das ist am Telefon doch ganz schön schwierig gewesen.
Wir haben relativ frühzeitig Ende März, Anfang April angefangen, so eine Art telefonische Lernerberatung zu etablieren. Da haben wir Werbung gemacht über Aushänge, über eine Art Newsletter, über die Facebook-Seite vom Grundbildungszentrum, über die Homepage von der Volkshochschule. Wurde leider nicht so gut angenommen oder nicht so angenommen, wie wir uns das erhofft haben. Aber wir haben zwischenzeitlich auch immer die Teilnehmer, von denen wir Kontaktdaten hatten, angerufen oder angeschrieben und haben sie mit Aufgaben versorgt. Also das Lerncafé oder die Lerncafés sind ja offene Lernangebote. Das heißt, wir haben auch nicht unbedingt immer Kontaktdaten von den Teilnehmern.
Also für uns, muss ich gleich vorweg sagen, war das eine sehr schwierige Zeit, was die Grundbildungsangebote anging. Arbeitsorientierte Grundbildung im Lockdown ist einfach deshalb kompliziert, weil wir in Betrieben sind und seit Mitte März alle Betriebe ja im Krisenmodus sind, also fast alle Betriebe. Und Grundbildungsangebote in der Pandemie auch keine Priorität haben, also wie auch andere Weiterbildungsangebote nicht. Dann kommt es natürlich auch noch mal auf die Branchen an. Wir sind ja viel in Pflegebetrieben mit unseren Angeboten. Die haben sowieso eine andere Priorität gehabt in der Zeit. Und rein praktisch war es gar nicht möglich, als Externe auch Zutritt zu kriegen in die Betriebe. Dann war natürlich unsere erste Idee, dass wir zu Online-Angeboten wechseln. Da stellten sich dann aber auch schnell diverse Schwierigkeiten ein. Einmal liegt es natürlich daran, was die Betriebe für technische Möglichkeiten und Ressourcen haben, wie viel Know-how die Beschäftigten haben, um auch mit digitalen Medien umzugehen. Und natürlich in Betrieben geht es auch immer um das Thema Datenschutz und arbeitsrechtliche Fragen. Insofern war auch das ein eher schwieriger Weg für uns. Was weiterhin möglich war, war, dass wir sozusagen über Messenger-Dienste Einzelcoachings anbieten konnten oder auch in Kleinstgruppen mit zwei Beschäftigten weiter sozusagen Angebote durchführen konnten. Aber insgesamt muss man sagen, war das für uns tatsächlich, was die konkreten Schulungen für Beschäftigte anging, eine sehr schwierige Zeit.
Wir haben Corona-bedingt leider erstmal alles unterbrechen und abbrechen müssen, arbeiten aber zurzeit an einem Blended Learning-System, was wir dann auch dauerhaft aufsetzen wollen im Zuge der Digitalisierung und Weiterführung von Distanzlernen im Betrieb. Dafür mache ich gerade mit Arbeit und Leben Berlin zusammen eine Ausbildung zum E-Tutor und sind dann guter Hoffnung, dass wir das ordentlich aufgesetzt bekommen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da gute Vorteile daraus ziehen können.
Jetzt wollte ich es noch einmal ein wenig genauer wissen und fragte daher mein jeweiliges Gegenüber, welche dieser vorgestellten Möglichkeiten in Bezug auf Online-Angebote im Grundbildungskontext seit dem Shutdown sich denn bewährt haben?
Also wir waren dann ja sozusagen so ein bisschen ausgebremst mit unseren Aktivitäten und haben dann erstmal angefangen, asynchrone Lernangebote zu entwickeln, zu überlegen, was können wir sozusagen anbieten, wenn wir wieder Kontakt zu unseren Grundbildungsteilnehmern aufnehmen. Wir haben angefangen, Audioformate zu entwickeln, also anschließend an Kurse, die stattgefunden haben, in Kooperation mit Betrieben, wo klar ist, da geht es hinterher auch weiter. Ein Beispiel ist ein Format, das haben wir Englisch für die Mittagspause genannt. Das schloss an eine Präsenzveranstaltung, wo der Besucherservice in Hamburger Museen so Basiskenntnisse Englisch vermittelt bekommen hat. Da haben wir mit der Dozentin zusammen Situationen aus dem Arbeitsalltag auf Englisch aufgenommen, weil das später in der Präsenz gut einzusetzen ist, aber eben auch eine Möglichkeit ist, das Selbstlernen anzuregen und weiter zu organisieren im Anschluss. Wir haben auch es geschafft, tatsächlich ein Online-Seminar über Zoom anzubieten zum Thema EDV-Grundlagen für Beschäftigte in der Produktion. Da konnten wir die technischen Probleme so lösen, dass die Beschäftigten das dann von zu Hause aus, von ihren privaten Geräten aus an dieser Fortbildung teilgenommen haben. Es wurde ihnen aber trotzdem als Arbeitszeit angerechnet. Das war uns natürlich wichtig. So. Also das waren zwei Beispiele, wo das geklappt hat auch in der Zeit. Ein drittes Beispiel ist noch so eine Geschichte, die haben wir über WhatsApp angeboten. Das war auch eine Fortsetzung dann von einem Präsenzkurs für zwei Gärtner, wo es um das Thema Kommunikation und Fachwortschatz ging. Und weil wir im Präsenzkurs schon auch über Messenger-Dienste mit denen angefangen hatten, Vokabeln zu üben und Kommunikation zu üben, konnten wir das in der Zeit jetzt auch fortsetzen.
Also bewährt hat sich, wenn die Lernenden die Programme schon kennen. Also zum Beispiel, wir arbeiten vor allem mit dem Programm Beluga vom ABC-Projekt. Und einige Lernende haben auch, also vor der Lockdown-Phase, haben ihre PCs mitgebracht, ihre Laptops. Und da haben wir dann dieses Programm installiert. Und das funktionierte dann gut, weil sie das einfach geübt haben. Und dann konnten sie das zu Hause auch weiter üben. Und das Gute war auch, oder ist auch bei Beluga, wenn man sich das als Programm runterlädt, dann braucht man nicht unbedingt das Internet. Das steht nämlich unseren Lernenden auch zu Hause nicht immer zur Verfügung. Das hat, wie gesagt, gut funktioniert. Das VHS-Lernportal hat auch recht gut funktioniert, aber eigentlich nur, wenn wir das schon geübt hatten vor dem Lockdown. Also wenn die Lernenden sich da auch angemeldet haben und schon mal das Lernportal kennengelernt haben. Wenn sie da ein bisschen Übung drin hatten, dann konnten sie zu Hause auch damit ganz gut arbeiten. Für die Lernenden, die bisher noch keine Online-Erfahrung gemacht haben mit Lernprogrammen, war das ganz schwierig. Ja, also da haben wir wirklich zurückgegriffen auf Telefonieren und auf Arbeitsblätter zuschicken.
Wir haben versucht, die Leute ins Internet zu bekommen, eben auf diese Cloud oder in diese Cloud, um eventuell eben auch dort so eine Art Lerncafé, so ein Treff zu haben mit verschiedenen Leuten, ne, zum Austausch und so weiter. Das war schwer, aber da wir uns jetzt wieder treffen können, versuchen wir das jetzt nachzuholen und die Leute auch ganz eng zu begleiten, dass sie das an ihrem Handy oder die tatsächlich ein Gerät zu Hause haben, dass sie das eben auch nochmal üben können und das zu Hause auch nochmal machen können, falls es tatsächlich einen zweiten Lockdown gibt. Ansonsten hat sich das jetzt nicht so bewährt, weil wir eben doch merken, dass diese Präsenztermine einfach ganz wichtig sind, ne? Also in Austausch zu kommen, in einem Raum zu sitzen, miteinander zu sprechen, solche Sachen, ne?
Also da haben sich verschiedene Möglichkeiten ergeben, eben je nach Voraussetzung bei den Teilnehmenden. Manche haben wir, ich sag mal, analog versorgt mit Lernpost und begleitet am Telefon, da wo die technischen Bedingungen nicht so gegeben waren. Und mit anderen haben wir zum Beispiel per Messenger-Dienst gelernt, Aufgaben verschickt und per Sprachnachrichten kommentiert. Die Teilnehmenden haben ihre Ergebnisse zurückgeschickt und man hat das gemeinsam besprochen. Und wir haben Online-Plattformen gesucht oder Apps, mit denen wir arbeiten konnten. Na, jetzt habe ich mich verhaspelt. Wo fange ich nochmal an? Und wir haben Online-Tools gesucht, die geeignet waren für uns, um mit den Teilnehmenden zu arbeiten. Und das ganze Team ist da sehr kreativ und experimentierfreudig vorgegangen und hat viel ausprobiert. Es war ja wie so ein Sprung ins kalte Wasser, in gewisser Weise aber auch echt eine Chance, einfach mal Sachen auszuprobieren, für die wir uns sonst nicht so Zeit genommen haben.
Also wir haben die Möglichkeit, jetzt vorzuführen, Blended Learning-Angebot im Bereich Kommunikation auf Augenhöhe. Wir haben 69 verschiedene Nationen bei uns beschäftigt, was natürlich dann mit sich bringt, dass nicht alle Muttersprachler sind, die mäßig gute Schulabschlüsse bis gar keine haben. Und das werden wir aufsetzen mit einem Distanzunterricht. Was wir in Zukunft auch als Distanzunterricht einführen wollen, ist die Arbeitssicherheit, den Arbeitsschutz, die jährlichen Unterweisungen oder auch halbjährlichen Unterweisungen. Wir wollen Brandschutz und Evakuierungshelfer dann auch in einem Blended Learning System unterrichten und dann noch zusätzlich anbieten IT-Grundlagen von ganz normaler Computerbedienung. Wie bediene ich eine Maus richtig? Wie bediene ich eine Tastatur richtig? bis hin zu Grundkursen, gesamtes Office-Paket.
Natürlich braucht es auch im digitalen Raum gewisse Tools und Methoden. Und deshalb war ich sehr gespannt, was meine InterviewpartnerInnen auf diese Frage antworten würden.
Wir nutzen zum Beispiel im Lerncafé häufig ein Programm, das nennt sich Lernwerkstatt. Das ist für Kinder bis Erwachsene mit allen Wissensständen eigentlich geeignet, von einer wirklich Alphabetisierung bis dann auch schon zur weiteren Ebene. Wir nutzen zum Beispiel VHS-Lernportal, dann das Programm Beluga, ich glaube, das kam aus Oldenburg ursprünglich. Verschiedene andere Seiten im Internet, teilweise wirklich YouTube-Videos, die sich einige Lerner angucken, wenn irgendwas genauer erklärt wird. Und ansonsten teilweise einfach nur, sag ich mal, ein Tabellen- oder Textverarbeitungsprogramm, wo man einfach nur schreibt. Also einfach dieses Schreiben üben und Wörterschreiben üben und die Benutzung eines Computers übt ja auch dabei.
Ja, wir haben geguckt, was gibt es für Tools und was gibt es für Apps und Anwendungen, in die wir unsere eigenen Materialien gut einspielen können oder über die wir die gut weiterverwenden können. Wir wollten nicht so gerne Programme, in denen schon fertige Aufgaben drin sind, weil unserer Erfahrung nach das für unsere Teilnehmenden oft schwierig ist. Ganz neue Formate, neue Technik und dann noch neue Aufgabenstellungen. Deswegen haben wir gedacht, wir versuchen das Vertraute auf den neuen Weg zu bringen und haben, wie gesagt, zum Beispiel mit Messenger-Dienst gearbeitet und haben dabei dann auch, als wir an der Entscheidung standen, setzen wir jetzt auf ganz viel Datenschutz oder machen wir eine pragmatische Entscheidung und benutzen das, was die meisten Menschen nutzen, haben wir uns fürs Letztere entschieden, weil wir gedacht haben, wir arbeiten jetzt lieber mit Anwendungen, die unsere Teilnehmenden kennen, die ihnen vertraut sind und mit denen sie auch arbeiten möchten, weil sie gleichzeitig lernen möchten, besser damit umzugehen. Genau, also das war, wie gesagt, der eine Weg mit dem Messenger-Dienst. Dann haben wir mit einer Whiteboard-App gearbeitet, die es ermöglicht, dass zwei Menschen von unterschiedlichen Orten gleichzeitig an einem Dokument arbeiten. Und der Lernende und die Lernbegleiterin haben parallel dazu telefoniert und darüber gesprochen, was sie da gerade auf dem Bildschirm sehen und tun. Das ist auch eine super Möglichkeit, weil man eben auch eigene Materialien und Aufgaben dort hochladen kann und dann gleichzeitig bearbeiten kann. Und herausgefunden haben wir, dass es für uns sehr wichtig war, wirklich auch ganz viel zu telefonieren und nicht nur Aufgaben zu verschicken und sie dann zurückgeschickt zu bekommen, sondern diese Kommunikation darüber, was soll ich machen, was mache ich da gerade, was ist jetzt schwierig, was hast du nicht verstanden, hast du super gemacht. Das ist eben ganz, ganz wichtig, um in Verbindung zu bleiben, Feedback zu geben, auch was absichern zu können. Dann sonst wird es so zur Einbahnstraße.
Wie gesagt, also sowas wie WhatsApp, Messenger-Dienste haben sich angeboten, weil die einfach am niedrigschwelligsten sind. Das sind sowieso Tools, mit denen unsere Teilnehmer schon arbeiten. Die sind schon bekannt, ist schon klar, wie die funktionieren. Das ist sozusagen, hat die technisch die geringsten Hürden. Bei dieser Geschichte auch wichtig, es läuft über Smartphone und nicht über einen Computer. Also weil unsere Teilnehmer haben in der Regel zwar Zugang zu einem Smartphone, aber nicht unbedingt zu einem Computer. Und das Smartphone war in diesem Fall, also was ich gerade erzählt habe, das Beispiel mit den Gärtnern auch ganz gut, weil das sowieso auch am Arbeitsplatz eingesetzt wurde und dann wirklich auch für die Aufgaben genutzt werden konnte, die, mit denen sie sowieso tagtäglich zu tun haben.
Also als Tool benutzen wir gern MS Teams, wie hier auch. Ich würde gerne bei uns mal einführen Adobe Connect, weil das den charmanten Vorteil hat, dass Sie als Moderator die Lernenden für gewisse Sachen freigeben können. Die können dann auf dem interaktiven Whiteboard mitarbeiten. Das braucht kein zusätzliches Programm. Das ist bei Teams halt nicht ganz so einfach zu lösen. Wir wollen einführen eine Mindmap. Das sind so die Sachen, an denen wir im Moment arbeiten.
Ja, also vielleicht erstmal zu den Methoden. Wir arbeiten ganz individuell in den Kursen. Das sind halt Kleingruppenkurse mit maximal 10 Personen, meistens inzwischen 5 und 7 Personen in den Lese- und Schreibkursen. Und jeder lernt das, was er halt lernen möchte. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Also ich gebe mal ein paar Beispiele. Wir haben einen Lerner, der schreibt halt, möchte Straßennamen üben, weil er ist Gerüstbauer und fährt jeden Tag quasi zu unterschiedlichen Baustellen und muss dann immer die Straßennamen aufschreiben. Und das möchte er halt üben. Oder wir haben eine andere Lernende, die hat den 10. Klasseabschluss nachgeholt und wollte dafür halt lernen. Das heißt, im Idealfall bringen die Lerner ihre Materialien mit und wir arbeiten dann mit diesen Materialien. Es gibt aber natürlich auch Lerner, die sagen, sie möchten ganz allgemein das Lesen und Schreiben verbessern und haben jetzt keinen speziellen Anlass. Und dann gucken wir, was für sie einfach am besten passt. Also manche möchten gern auch ihre Computerkenntnisse verbessern und dann nutzen wir zum Beispiel vom ABC-Projekt Beluga oder auch E-Video. Das ist ganz toll angekommen. Das VHS-Lernportal nutzen wir auch und halt verschiedene Arbeitsblätter. Also zum Beispiel das Rahmencurriculum vom Deutschen Volkshochschulverband nutzen wir oder auch Arbeitsblätter, die wir selbst erstellt haben. Das ist wirklich ganz individuell und immer auf den jeweiligen Lerner zugeschnitten.
Nach den ganzen Fragen rund um Tools, Methoden, Möglichkeiten geht es ja natürlich auch um die Lernenden selbst. Und da interessierte mich, was denn die InterviewpartnerInnen festgestellt haben. Wie lernen denn eigentlich Lernende in der Distanz?
Das ist ganz unterschiedlich. Also einige haben viel mit sich selbst zu tun gehabt, also mit der Familie, mit Freunden, tatsächlich auch mit sich selbst und ihrem seelischen Wohlergehen und so weiter. Die haben gesagt, ihr braucht uns nichts schicken, wir freuen uns, wenn ihr uns mal anruft und wir einfach miteinander sprechen können. Andere waren ganz erpicht darauf, tatsächlich Materialien zu bekommen und sich zu Hause hinzusetzen. Ja, auch so eine Art Regelmäßigkeit, ne, dass sie also dort Aufgaben erfüllen können und uns das zurückschicken können und auch auf ein Feedback warten können. Das hat ganz gut geklappt, so, ne. Und diese Online-Geschichte mit der Volkshochschul-Cloud war schwierig. Wir haben halt gemerkt, dass diese Konzentration, ne, weil man plötzlich ja dieses 1:1 hat, ganz schnell nachlässt, ne? Also das ist wirklich so eine halbe Stunde, eine Stunde maximal möglich war, mit denen in Kontakt zu treten, ne? Genau, also das Lernen an sich in dieser Phase war schwierig.
Wir haben gemerkt, es hängt natürlich zum einen jetzt in dieser Corona-Zeit, hing das sehr von den persönlichen Lebensumständen und den privaten Belastungen zu dem Thema erstmal ab. Davon, wie viel Zeit und Raum jemand findet und wie viel Ruhe. Dann auch ein bisschen kommt es auf den individuellen Lerntyp an. Wie kann jemand gut lernen und was braucht die Person, um gut zu lernen und mit welchen Methoden kann sie gut lernen? Was wir gemerkt haben, ist, dass viele Teilnehmende wirklich gewachsen sind daran, mit dieser Technik plötzlich umgehen zu müssen und es auch mal was ausprobieren zu können mit uns in so einem geschützten Rahmen. Also wir haben wirklich jetzt gemerkt, dass Leute, die vorher nur Sprachnachrichten verschickt haben über einen Messenger-Dienst, jetzt auch schreiben und Bilder verschicken können und sich darüber freuen, dass fortgeschrittenere Lernende auch angefangen haben, zum Beispiel im Internet zu recherchieren. Und ganz begeistert erzählen, was sie da alles ausprobieren. Was ein bisschen schwer für uns im Moment noch zu beurteilen ist, wie jetzt die Lernzuwächse oder Verläufe, was das Lesen und Schreiben lernen, was ja unser Kernthema ist, betrifft. Da habe ich im Moment eher das Gefühl, wir haben gut den Stand gehalten, aber nicht unbedingt ganz große Schritte nach vorne gemacht. Aber das ist bisher eher ein Bauchgefühl. Wo auf jeden Fall viele Leute einen Schritt nach vorne gemacht haben, ist im eigenständigeren Lernen. Das ist ja im Grundbildungsbereich auch ein Thema, so die Selbstlernkompetenz. Da haben sich manche Lernende, glaube ich, auch in eine ganz gute Richtung entwickelt und gemerkt, Mensch, ich kann auch jetzt nochmal hier zu Hause und so und das geht doch. Es gibt aber auch Lernbereiche, die sind oder Inhalte, da ist es dann wirklich schwierig. Da stößt man auch an Grenzen. Also da, wo es geht um genaues Hören, habe ich ein O oder ein U gehört oder so Lautdifferenzierung, Lautbuchstabenzuordnung. Das ist über Telefon und Videokonferenz ein bisschen schwierig.
Ja, also das ist natürlich sehr unterschiedlich. Die lernende Gruppe ist ja auch sehr, sehr heterogen. Und für die meisten ist es, glaube ich, sehr schwierig. Also das fängt schon damit an, dass die Technik nicht unbedingt da ist. Also nicht jeder unserer Lernenden hat einen Laptop zu Hause. Manche haben ein Smartphone, aber jetzt auch verfügen nicht unbedingt über ein riesen Datenvolumen, sodass sie halt die ganze Zeit im VHS-Lernportal oder auch E-Video online bearbeiten könnten. Also allein das ist schon schwierig. Die technische Barriere ist einfach schon sehr hoch. Und dann ist uns auch aufgefallen, dass die meisten Lernenden schon Anleitung brauchen. Also auch als wir Arbeitsblätter zugeschickt haben, haben uns Lernende auch zurückgespiegelt, dass es schwierig ist, das alleine zu bearbeiten. Sie möchten das schon gerne auch zusammen machen. Jetzt öffnet sich die Volkshochschule ja langsam wieder. Mit den geltenden Abstandsregeln können wir zumindest in den Lerncafés noch nicht alle Lerner wieder in das Lerncafé holen. Wir haben so zwischen 10 und 12, die das Lerncafé besucht haben jede Woche. Aktuell passen aber nur 6 Personen in den Raum rein. Aber wir merken, dass dieser Kontakt einfach enorm wichtig ist und dieser Austausch.
Also was sehr schwer ins Gewicht fällt, ist die Konzentrationsfähigkeit. Es hat eben wahnsinnig viel mit Disziplin zu tun. Sie müssen konzentrierter sein, als wenn Sie in einer Gruppe, in einem größeren Besprechungsraum, ich weiß von einer Mitlernenden, die jetzt gehabt, dann saß da eine junge Frau im Schlafanzug. Das sind so Sachen, das geht nicht. Und da muss man erstmal darauf hinarbeiten, dass diese sogenannte Netiquette eingehalten wird, dass einfach Regeln da sind, wie im richtigen Leben. Es gibt Dinge, die machen einfach nicht so. Und das ist für mich eines der Hauptherausforderungen. Was sonst noch schwierig ist, wenn Sie einen einzelnen Lernen betreuen, direkt betreuen wollen, aus der Gruppe raus. Das können Sie nebenbei über einen Chat machen oder müssen Sie demjenigen gesonderten Unterricht anbieten. Und da stoßen dann auch viele schon an ihre Grenzen.
Also ich glaube, zumindest in unserer Gegend ist es für die Lernenden schwierig, auf Distanz zu lernen, einfach weil der persönliche Kontakt fehlt. Also der persönliche Kontakt zum Lernbegleiter, zum Helfer oder zum Dozenten und teilweise auch einfach untereinander. Also die Uckermark ist ein relativ großer Landkreis, die Wege sind weit, die Lerner sitzen dann doch teilweise zu Hause und lernen dann nicht, weil einfach die Anbindung dann doch irgendwie fehlt. Wenn man ihnen aber zum Beispiel Arbeitsblätter schickt oder mit ihnen telefoniert und Aufgaben stellt, also das wird angenommen.
Ja, also da haben wir erstmal ganz grundsätzlich gemerkt, also was sozusagen Lernende, aber auch Lehrende überhaupt erstmal selber lernen, ist ja der Umgang mit den digitalen Medien. Und das ist wo die Kompetenzen auf jeden Fall sich auf allen Seiten irgendwie sehr schnell weiterentwickelt haben, würde ich sagen. Ansonsten würde ich sagen, gilt das Gleiche wie fürs Präsenzlernen. Also es geht darum, wirklich in Kontakt zu sein mit den Teilnehmenden, eine Kontinuität in der Beziehung zu haben. Und bei unserem Fokus auf die Tätigkeiten am Arbeitsplatz ist es im Präsenzlernen wie auch im digitalen Lernen einfach wichtig, dass es ganz nah dran sein muss an den Tätigkeiten. Und es muss auch sofort anwendbar sein. Also wenn der Gewinn sozusagen nicht sofort sichtbar ist, dann funktioniert das Lernangebot letztendlich auch nicht. Das ist egal, ob das jetzt sozusagen face-to-face ist oder ob das über ein digitales Medium läuft.
Anschließend interessierte mich natürlich noch, was mein jeweiliges Gegenüber in der Zeit nach Corona ins Lern- bzw. Angebotportfolio übernehmen wird.
Ja, was werden wir mitnehmen in unser Lernportfolio? Gute Frage. Also auf jeden Fall werde ich mitnehmen, dass es das A und O ist, dass man sich in Präsenz treffen muss, um gut miteinander lernen zu können und ja in einem Raum zu sein, ne? Die Emotionen des anderen auch mitzubekommen und ja auch empathisch eben auch dem anderen gegenüber zu sein. Auf der anderen Seite werde ich auf jeden Fall mitnehmen, dass das für mich halt auch einfach eine ganz wichtige Zeit war, zu merken, wie wichtig das ist, ne? Dass man den Kontakt hält und immer wieder anruft und so weiter, ne? Und ja, ich denke, diese Arbeit mit digitalen Medien werden wir auf jeden Fall auch mitnehmen, weil ja das in der jetzigen Zeit ja eigentlich das A und O auch ist, ne?
Ja, also das Wichtigste ist für uns, wir haben ein Curriculum geschrieben für einen Kurs Einstieg ins E-Learning. Also das möchten wir auf jeden Fall unseren Lernenden anbieten, dass wir sie erstmal heranführen und vorbereiten, also in Präsenz an das Online-Lernen. Falls nochmal eine zweite Welle kommt oder nochmal so ein Lockdown, und dann sind sie etwas besser vorbereitet. Das finden wir ganz, ganz wichtig. Und ansonsten werden wir natürlich weiterhin auch mit den Online-Angeboten arbeiten. Das hatten wir vorher auch schon gemacht. Also wir haben ja Laptops auch zur Verfügung und genau werden das aber vielleicht nochmal ein bisschen mehr in den Fokus stellen. Was wir auch noch angeboten haben, sind Schulungen. Also neben den niedrigschwelligen Lernangeboten bieten alle Grundbildungszentren im Land Brandenburg auch Schulungen an, zum Beispiel Einführung in die leichte Sprache. Und diese Schulung haben wir halt auch komplett umgestellt als Webinar. Und wir werden sie auch fast nur noch als Webinar anbieten. Das ist sehr gut angekommen. Das spricht ja auch eine andere Zielgruppe an. Das sind dann Multiplikatoren und die natürlich auch mit E-Learning und Online-Lernen Erfahrung haben. Aber das ist auch ein Angebot, was sich sehr bewährt hat und was wir in unserem Portfolio auf jeden Fall beibehalten wollen.
Also ich hoffe in der Tat, dass wir es hinbekommen, dass wir viele Schulungen, die wir im Unternehmen jetzt schon anbieten, dann in ein Blended Learning System überführen können, komplett überführen können. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, dass wir zu den vorhin schon angesprochenen Programmen, die wir anbieten möchten, Mathematik in Grundbildung mit reinbekommen können, dass wir Basiscom Plus, was wir bei uns an den Start gebracht haben vor womöglich anderthalb Jahren, auch als Blended Learning System mit einführen können. Und dann muss man halt schauen, inwieweit es nicht Sinn macht, den Lernenden, egal was es ist, die Möglichkeit gibt, dies on demand zu machen. Und das sind so Herausforderungen, denen würde ich mich gerne stellen.
Also das, was wir jetzt probiert haben über die Messenger-Dienste mit diesem so einer 1-zu-1-Betreuung, die ermöglicht natürlich auch viel Flexibilität, wenn zum Teil die Betriebe weit weg sind und für die Dozenten schwer erreichbar ist. Dass man einfach sozusagen, das ist, glaube ich, was wir parallel oder ergänzend zu Präsenzangeboten auch weiter anbieten werden. Und was wir eben gemerkt haben, wenn man so Kleinstgruppen macht über WhatsApp oder über andere Messenger-Dienste, fördert das auch das Peer-to-Peer-Lernen. Also dann ist es eben auch eine Möglichkeit, dass die sich gegenseitig nochmal unterstützen oder Fragen stellen oder sich irgendwie was zeigen und so. Also das ist auf jeden Fall ein totaler Pluspunkt, der sich in der Zeit gezeigt hat. Und was wir jetzt überprüfen müssen, ist das, was wir an Audioformaten jetzt entwickelt haben zur Vertiefung und zum Selbstlernen. Ob das funktioniert, das braucht bestimmt eine Einführung bei den Beschäftigten und auch in den Betrieben, damit es irgendwie sozusagen so einen Platz hat, dass es auch dann genutzt wird. Aber da sind wir gespannt, ob das auch was ist, was hinterher bleibt bei uns in unseren Angeboten. Ansonsten merken wir eben bei diesen Grundbildungsangeboten, der persönliche Kontakt ist einfach das Wichtigste, also sowohl mit der Lehrperson als auch unter den Kollegen. Und wenn es notwendig ist und wenn es technisch möglich ist, können solche Seminare natürlich jetzt zukünftig auch über Zoom angeboten werden, aber es wird immer nur ein ergänzendes Angebot sein. Also der Schwerpunkt wird trotzdem auf Präsenzveranstaltungen liegen bei uns.
Also wir haben schon uns vorgenommen, erstmal die digitale Ausstattung ein bisschen zu erhöhen und dann sicherlich auch in den Kursen, Grundbildungskursen oder Alphabetisierungskursen, viel intensiver schon von vornherein mit digitalen Medien zu lernen. Also sei es ein Tablet in die Hand und verschiedene Übungen am Tablet machen oder verschiedene Lernportale zu nutzen, und vielleicht bringt es was.
Ja, das ist jetzt gerade ein ganz großes Thema bei uns im Team. Wir sind dabei, erstmal unsere Erfahrungen zusammenzutragen und auch ein Stück weit auszuwerten. Wir haben jetzt auch angefangen, unsere Teilnehmenden zu befragen zu den Erfahrungen, weil wir gerne auch wissen möchten, wie hat es denen gefallen? Wie kommen die klar mit solchen anderen Formaten? Wünschen Sie sich weiter auch im Fernlernen Angebote zu haben oder wollen Sie wieder ganz zurück in Präsenzangebote, wenn das bei uns komplett wieder geht? Also gerade sind wir dabei, erstmal Erfahrung zu sammeln und auszuwerten, aber wir wollen gerne versuchen, so eine Verbindung zwischen Präsenzunterrichten und Fernlernangeboten möglich zu machen. Dann auch unter besseren Bedingungen als jetzt in der Corona-Zeit, denn da konnte man nichts vorbereiten und vorher überlegen und einüben. Aber es stellt sich schon an vielen Stellen heraus, dass es toll sein kann, zusätzlich zum Präsenzunterricht eben Aufgaben noch online zu bearbeiten, weil es eben, wie ich vorhin schon sagte, die digitale Kompetenz und das digitale Ausprobieren der Teilnehmenden stärkt, dieses Selbstlernen stärkt und auch das Lernen noch mal ein Stück weit mehr in ihren persönlichen Alltag bringt. Also dann findet das nicht mehr nur im Kursraum statt, sondern eben auch zu Hause oder in der S-Bahn oder im Park oder wo auch immer und verankert sich noch mal einfach woanders. Und ich glaube, das ist gut. Und deswegen denken wir im Moment in die Richtung, dass wir versuchen wollen, beides miteinander zu verbinden.
Ich danke allen InterviewpartnerInnen für ihre Zeit und für den Einblick in ihre Arbeit. Und Ihnen danke ich natürlich fürs Zuhören. Alle relevanten Links packe ich für Sie, wie gewohnt, in die Shownotes sowie in den dazugehörigen Beitrag zu dieser Podcast-Folge unter www.lernen-mit-evideo.de. Dort finden Sie auch alle Infos zu unserem eVideo-Online-Kurs. Meine KollegInnen stehen Ihnen hier für weitere Rückfragen zur Verfügung. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, freuen wir uns über Ihr Sternchen und Ihr Feedback. Schreiben Sie uns auch, welche Themen Sie hier einmal im Podcast thematisiert haben wollen. Und eine Ankündigung möchte ich noch machen. Wir führen im September diesen Jahres eine dreiteilige Webkonferenz durch. Sie können ganz bequem von zu Hause oder auch vom Büro-Arbeitsstuhl teilnehmen. Alle Infos finden Sie bei uns auf der Webseite unter Termine und dann Webkonferenz. Und das Thema ist die Zukunft des Lernens. Dieser Podcast ist Teil des Projektes von eVideo Transfer 2. Ein Projekt von Arbeit und Leben Berlin-Brandenburg. Es wird gefördert im Rahmen der nationalen Dekade für Alphabetisierung unter dem Förderkennzeichen W145700 mit Mitteln des BMBF.